Das ist schon ein bisschen dramatisch, wenn man diese Geschichte von der Conny mitverfolgt. Und ich frage mich, könnte das eigentlich auch bei uns passieren? Kommt es vor? Wie oft hat die Kirche und haben die Gemeinden in dieser Stelle gesündigt, haben Schuld auf sich geladen, haben über denen, die eigentlich Hilfe brauchen, das Knie gebrochen. Geschlossene Gesellschaft. Wenn ich so eine Geschichte höre, dann ergreift es mich innerlich. Geschlossene Gesellschaft. Ich denke an meine Kindheit. Sportunterricht, Hallenfußball. Also ich war unheimlich fit im Schnelllaufen. Das konnte ich und da war ich einer so der Klassenbesten. Aber wenn es ans Hallenfußball ging, irgendwie mein Fuß und der Fußball waren nicht so richtig kompatibel. Ich weiß nicht, woran das lag. Wahrscheinlich mehr am Fußball. Wenn ich den Ball treten sollte, irgendwie hat er immer so seine eigenen Mucken gehabt. Er war unberechenbar. Und dann ging es immer darum, das kennt ihr wahrscheinlich, man muss die Mannschaften dann so aufstellen. Steht da so ein Teamleiter und noch ein Teamleiter und dann ganze Riege. Und dann konnte sich jeder abwechselnd einen aussuchen. Zum Schluss stand da noch so ein kleiner Dicker, den konnte keiner leiden, und ein kleiner Arthur. Und dann hat also einer von diesen Teamleitern gesagt, okay, die beiden nehme ich auch noch. Und ich konnte richtig spüren, jeder war froh, wenn ich eigentlich draußen war. Und ich habe es ihnen auch nicht so schwer gemacht, irgendwann war ich wieder draußen. Und manchmal sitzt man dann so auf der Reservebank, dieser Wartebank und hofft, dass man nie dran kommt. Und alle anderen hoffen das auch. Draußen. Man gehört nicht zu denen drin, sondern draußen. Und macht es sich da irgendwie bequem. Draußen, das kennen einige von uns vielleicht, draußen so aus der Klassengemeinschaft oder so, weil man vielleicht stottert, oder draußen, weil die Firma einen nichts mehr bieten kann an Arbeit, oder draußen irgendwo, weil man nicht dazu passt. Draußen. Und manchmal frage ich mich, wer ahnt eigentlich, welche Empfindung man dann hat, wenn man draußen ist. Und es gibt ja immer so diese tollen Listen in den Zeitschriften, in und out, und da wird genau dann definiert, was in ist und was out, so modemäßig und Frisur und Lebensart und Musik. Und wenn man so einen Computer hat, auf dem man dann nicht mehr die neueste Software abspielen kann, ist man schon längst draußen. Und wenn man einen Wortschatz hat, der eigentlich nicht mehr so die neuesten Begriffe in sich hat, dann ist man auch nicht mehr so ganz aktuell. Und wenn man sich überhaupt nicht so verhält, wie die Gruppe es eigentlich erwartet, draußen. Und dabei hat man eigentlich einen Wunsch dazu zu gehören, anerkannt zu werden, ein Teil des Ganzen zu sein. Geschlossene Gesellschaften, das ist so das Kennzeichen unserer Zeit. Geschlossene Gesellschaften, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so eine Insider-Mentalität pflegen. Das eine Kennzeichen ist das Verhalten. Man weiß, was man zu tun hat in seinem Leben. Das Verhalten. Und das zweite Kennzeichen, was dann gleich auch noch kommt, sind die Überzeugungen. Man ist von bestimmten Dingen überzeugt, teilt sie mit anderen, hat feste Maßstäbe. Und das dritte Kennzeichen sind die Rituale. Man pflegt so die Gruppenrituale, also die Art und Weise, wie man sich zum Beispiel begrüßt, ob man sich umarmt oder nicht, worüber man gerade mal lacht und in welches Restaurant man geht, ob Burger King oder McDonald's, das ist so das Kennzeichen. Und das gibt es dann bei den Religionen ganz genauso, nach diesen Maßstäben. Da gibt es einmal die Moral, also das Verhalten, wie verhalte ich mich im Alltag, in meinem Leben, wie bewerte ich diese ethischen Dinge, Feindesliebe, Dschihad, Ehebruch, Lüge, alles genau geregelt. Und das zweite sind die Dogmen. Das heißt, der Glaube an bestimmte übersinnliche Dinge, der Glaube an den Stifter der Religion, an Gott, an die Jungfrauengeburt, der Glaube in Bezug auf bestimmte Fragen in der Ewigkeit. Aber man hat das alles auch in festen Formulierungen dann, man kann es auswendig lernen, das Glaubensbekenntnis und miteinander aufsagen. Und das dritte wäre der Kultus, also diese Rituale, wie man sich verhält, wenn man zum Beispiel in ein Gotteshaus kommt. Das tut man als erstes und als zweites. Wie betet man, liegend oder stehend? Wann hat man überhaupt den Gottesdienst aufzustehen und sich wieder hinzusetzen? Und wann singt man und wann muss man das Kreuzeszeichen schlagen? All diese liturgischen Dinge. Und für Leute, die von außerhalb so dazukommen, ist es natürlich sehr schwer, das System zu begreifen. Aber für den Zusammenhalt in der Gruppe ist das wichtig. Man hat so dieses Insiderwissen. Man weiß, man gehört zusammen in den Dingen der Moral, in den Dingen der Dogmen und im Kultus ist man sich einig. Zweiter Punkt. Versuche zur Gesellschaftsfähigkeit. Also wenn ich schon weiß, ich gehöre eigentlich nicht dazu, dann versucht man ja, weil man die Sehnsucht hat, dazu zu gehören, irgendwie sich gesellschaftsfähig zu machen. Man ist draußen, also irgendein Makel, versucht das zu übertünchen. Und nun kann man das Verhalten und die Überzeugungen und die Rituale noch nicht kennen, aber man versucht sie kennenzulernen. Man versucht sie nachzuvollziehen, auch wenn man sie nicht irgendwie innerlich teilt. Und irgendwie versucht man sich anzupassen. Das versucht man ja sowieso in vielen anderen Gebieten überhaupt, also sich anzupassen. Dafür gibt es ja ein paar Medikamente auch. Viagra, damit man den Erwartungen genügt. Und Xenica, dieser hundertprozentige Schlankmacher, und Propecia gegen Haarausfall. Und dann versucht man sich also diesen Erwartungen der Leute anzupassen. Aber wer bestimmt eigentlich, was die Maßstäbe sind? In Bezug auf Potenz und Figur und Frisur. Und was sind das für Insider-Maßstäbe, die man jeweils für die Gruppen haben muss? Wie kriege ich die hin? Und das ist unser Bestreben. Im August 1998 sind wir hier nach Würzburg gezogen. Wir haben vorher in Hanau gewohnt. Und ein lieber Freund aus Hanau hat uns zum Abschied einen Gutschein geschickt. Einen Gutschein für ein Essen hier in Würzburg. Er hat sich alle Mühe gegeben, hat also im Internet nachgeschaut, wo bekommt man denn so ein Angebot. Und dann hat er sich also irgendein Hotelrestaurant ausgesucht. Das 100 Mark, also vor 7 Jahren, waren 100 Mark für ein Restaurantessen, glaube ich, mehr als heute 100 Euro. Auf jeden Fall hat er uns diesen Gutschein geschenkt. Und wir waren total hoch erfreut und dieses Ding da in der Hand und haben uns das angeguckt und haben mit anderen überlegt, was machen wir damit und gehen wir mit unserer ganzen Familie dahin oder laden wir noch Freunde ein oder machen wir, vielleicht kann man das ja auch abstottern. Und dann haben wir uns für einen ausführlichen, ausgiebigen Eheabend entschieden. Extra fein gemacht. Und voller Spannung sind wir dann in dieses Restaurant gegangen und man überreichte uns die Speisekarte und zündete diese Kerze an. Es war wirklich ein himmlischer Abend. Ein Genuss, ein wahrer Eheabend. Also, um ehrlich zu sein, der Krawattenschoner, der da angeboten worden ist, den habe ich nicht benutzt, weil er wahrscheinlich kostbarer war als meine eigene Krawatte. Und wir haben auch bloß das preiswerteste Gericht bestellt. Und dazu dann ein Glas Schorle. Und zum Schluss haben wir noch einen draufgelegt. So war das. Und dann ganz zum Schluss, als wir dann fertig dinert hatten, kam dann die Bedienstete und geleitete uns zur Garderobe. Und ich hatte den ganz festen Eindruck, sie wollte sicher gehen, dass wir unsere Mäntel nicht vertauschen. Also Elinor ist ganz zufällig den Nerz zum Beispiel dann oder so. Und dann waren wir draußen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie wir durchgeatmet haben und wie wir erleichtert waren, draußen zu sein und wie ich am liebsten dann noch eine Currywurst gegessen hätte. Und ich habe gedacht, ich werde nie zu dieser Gesellschaft gehören, zu dieser feinen Gesellschaft. Das kann ja in der Kirche, im Christentum auch so sein, nicht? Man versucht sich irgendwie innerlich und äußerlich schick zu machen. Man kommt dann Sonntagmorgens in irgendeine Kirche oder Gemeinde und dann macht man so ein richtig schönes, andächtiges, seriöses Gesicht. Man ist sich und den anderen ja was schuldig und dann sitzt man dann irgendwo auf der Bank oder auf dem Stuhl und beobachtet dann die anderen. Wenn die aufstehen, steht man mit auf und wenn die singen, singt man mit und wenn die sprechen, dann spricht man mit Halleluja und Amen. Man bemüht sich. Man will einen guten Eindruck machen. Man will dazugehören. Und irgendwann merkt man, diese Moralvorstellungen, die sie haben, die möchte ich aber nicht unbedingt teilen. Das scheint mir so ein bisschen wie doppelte Moral zu sein. Und diese Dogmen, die sie sagen, das verstehe ich nicht. Ich kann da eigentlich nicht mitsprechen. Und diese Zeremonien, das ist für mich eine ganz andere Welt. Manchmal gelingt es uns, dass wir uns anpassen und manchmal fühlen wir uns dann auch einigermaßen sicher in dieser größeren Menge. Und manchmal haben wir auch den Eindruck, es geht mir eigentlich gegen meine Persönlichkeit, gegen meine Identität. Und oft genug ist man draußen. Auf der Bank der Einsamkeit, diese Bank der Einsamkeit, wo man merkt, ich passe nicht in diese noblen Gesellschaften, ich passe auch nicht in diese Gesellschaften von Kirche und Religion. Ich bin einfach anders als die anderen. Und ich kann mich nicht so verstellen. Und ich habe meine Macken. Ich bin draußen vor der Tür. Und wenn man so dann draußen ist, dieser Bank, dann kann man sich damit abfinden, kann sich niederlassen, es sich bequem machen. Man kann auch auf dieser Bank eine Rolle spielen, sich bemitleiden und hoffen, dass andere einen bemitleiden. Es ist der Lebensraum, die Bank der Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche gesehen habt, wie Michael Jackson vor Gericht stand und hinterher dann nach Hause fuhr. Ich will gar nicht darüber sagen, ob Michael Jackson schuldig oder unschuldig ist. Wer kann das schon beurteilen? Aber manchmal schien mir so im Fernsehen, oder wenn ich sein Bild dann in den Zeitungen sah, manchmal schien mir das, wer ist dieser Michael Jackson eigentlich? Was bei dem ist wirklich echt? Was ist bei dem authentisch? Er hat versucht, sich irgendwie seinen Vorstellungen anzugleichen. Aber was da zurückgeblieben ist, ist das nicht nur eine Fassade seiner Persönlichkeit? Und dann ist er freigesprochen worden von diesem geschworenen Gericht. Und als er dann rauskam, war er in der Freiheit. Aber er war gleichzeitig draußen, auf der Bank der Einsamkeit. Eine ganz starre Maske, ehe er ins Auto verschwand. Der Wolfgang Borch hat mal ein Stück geschrieben, draußen vor der Tür. Und da geht es um einen Beckmann, so einen Kriegsversehrten, der 3 Jahre lang in Sibirien war. Und der Beckmann kommt dann nach Hause und stellt zu Hause fest, seine Frau hat inzwischen einen anderen. Und Beckmann hat kein Zuhause mehr. Und dann versucht er sich zu ertrinken und die Elbe, dieser Fluss, will ihn auch nicht aufnehmen, weil dieses Handvoll Leben ist der Elbe zu wenig. Er geht zu seinem Oberst und beklagt sich, aber der Oberst hat gar kein Verständnis für ihn. Und dann versucht er sich bei irgendeinem Kabarett noch zu bewerben, aber der Betreiber dieses Kabarets sagt, also, ein bisschen mehr Humor und nicht so mit der Wahrheit. Man muss das Ganze locker sehen. Und dann ist der Beckmann draußen vor der Tür. Keiner will ihn haben. Draußen. Und dann ruft er, aber wo ist denn hier Gott? Warum antwortet mir Gott nicht? Und das ist die schlimmste Situation, dass man denkt, Gott will einen nicht haben. Gott hört nicht einem zu. Draußen vor der Tür. Die Wahrheit ist, dass Gott diese Welt eigentlich anders sich vorgestellt hat. Dass Gott eine ganz tiefe Gemeinschaft mit den Leuten haben wollte, mit den Menschen, die er geschaffen hat. Und dass er eine ganz enge, intensive Beziehung zu ihnen haben wollte. Und das war am Anfang auch so. Gott hat mit denen praktisch Spaziergänge gemacht, so steht in 1. Mose 1. Das ist ein Bild, aber so intensiv war diese Gemeinschaft. Dann haben die Menschen sich abgenabelt. Sie haben nicht mehr allein auf Gott vertraut, sondern auf ihre eigenen Lebensziele. Und dann ist es passiert, dass diese Kluft zwischen Gott und Menschen eingetreten ist. Die Bibel nennt das Sünde. Die Menschen waren isoliert und um enger Gemeinschaft zu haben, haben sie diese Zweckgemeinschaften gebildet. Diese internen Gemeinschaften. Und sich dabei auch gegen andere natürlich dann abgekoppelt und sich distanziert. Und dann ist das Misstrauen in die Welt gekommen und die Schuldzuweisung. Und man sagt, du warst es. Und die Vereinsamung, auch die Vereinsamung in der Gruppe, in der Ehe sogar. Seitdem gibt es Neid und Mord und Brudermord, Kain und Abel und überhaupt Völkermord. Und seitdem wird nur akzeptiert, wer die Gruppenmeinung vertritt. Und seitdem gibt es milliardenfach diese Bank der Einsamkeit. Wo ist denn dieser alte Mann, der sich Gott nennt? So wird in einem Stück von Borchert gefragt. Wo ist er? Und deshalb der vierte Punkt. Christus, die Provokation in Person. Jesus ist ja gekommen als Antwort Gottes auf diese Erde und er hat diese Kluft zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen überbrückt. Und nun ist er gekommen und alle Leute haben gedacht, er geht in das Zentrum, in das fromme religiöse Zentrum nach Jerusalem. Aber sie waren falsch gewickelt. Gott hat gedacht, nein, das ist nicht die Brücke, die ich schlagen will, sondern meine Brücke geht zu den Verlorenen, zu den Leuten, die wissen, dass sie draußen sind. Und Jesus kam, um uns diese Liebe Gottes zu verkünden, vorbehaltlos. Wir müssen nicht irgendetwas erst leisten, sondern Gott liebt uns vorbehaltlos. Und Jesus ist dann zu den Insidern erstmal gegangen. Zu denen, die genau Bescheid wissen in den Fragen der Moral und der Dogmen und des Kultus. Und er hat mit ihnen geredet, er hat ihnen gezeigt, was eigentlich falsch an ihrer Lehre und an ihrem Verhalten ist. Dass sie es nämlich sind, die einigermaßen oberflächlich leben und dass sie bloß nach den äußeren Formen und nach der Erfüllung bekannter Vorschriften dann fragen. Aber dass sie kein wirkliches Leben, kein Leben aus der Quelle herausführen. Und Jesus versuchte das an einzelnen Punkten dann auch deutlich zu machen. Die Leute, die so die Moral dann hochgehalten haben, die konnten ja alles wirklich sehr, sehr gut beurteilen. Es gibt ja nicht nur die 10 Gebote in der Bibel, sondern diese Leute damals haben noch viel mehr andere Gebote aufgestellt. 248 Gebote haben die frommen Leute damals extra noch aufgestellt. Und 365 Verbote zusätzlich. Das macht zusammen 613 Satzungen. Und das war der Maßstab, danach musste man sich richten. Und sie haben damals gesagt, wenn alle sich danach richten, dann ist der Zeitpunkt vorhanden, dass wir moralisch auf einem Standard sind, wo der Messias kommen wird. Aber leider hatten sie damals noch nie den Zeitpunkt erreicht. Und was sie getan haben, war immer dieser moralische Zeigefinger, den sie erhoben haben und wo sie dann sehr gut auf andere hinweisen konnten. Du hast dies und du musst jenes und alles das. Sie haben nicht gemerkt, dass der Zeigefinger ihnen auch selbst gab. Und deshalb hat Jesus ihnen klaren Wein eingeschenkt. Die Bibelstelle. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr. Von außen hält man euch für fromm. Innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Moralisch ein einwandfreier Schein. Aber im Herzen Ungehorsam gegen Gott. Und da gab es diese Leute natürlich auch, die diese Lehre hochgehalten haben. Da waren sie Fachleute drin. Sie wussten genau, woran man zu glauben hatte. Und es war aber nur Kopfwissen. Im Grunde waren sie ein Skelett ohne Fleisch und Blut. Und Jesus sagt, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften, also diesem Alten Testament, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Das heißt, sie hätten eigentlich Christus finden müssen, Jesus, den Hinweis darauf. Aber sie haben sich in ihren Theorien verstiegen und hatten nicht mehr den Blick dafür offen. Und dann der Kultus, die Riten. Das, was man also in dieser religiösen Gesellschaft zu tun hatte. Und das konnten die Leute auch perfekt, hundertprozentig beten. Vor allem in der Öffentlichkeit konnten sie große Gebete dann also aufsagen. Und sie konnten auch toll fasten und sie haben das gerne getan und dann immer so ganz traurige Gesichter gehabt, wenn sie so aus religiösen Gründen gefastet haben, damit die anderen Leute auch wirklich das sahen, dass sie gefastet haben. Und sie wussten auch genau, wie viel Geld man jetzt von dem Einkommen in den Tempel in Jerusalem zu geben hatte. Nämlich 10%, so stand es aber irgendwo dann im Alten Testament. Aber sie wussten, dass es natürlich nicht nur vom Einkommen die 10% waren, sondern dass man auch die Kräuter aus dem Vorgarten, das, was ja auch praktisch mein Einkommen ist, dass man auch diese Kräuter dann zu verzehnten hat, also 10% des Wertes dann also in den Tempel zu geben haben. Und sie hatten ganz verrückte Systeme erfunden. Jesus sagt, weh euch Pharisäern, ihr gebt Gott den 10. Teil von allem. Sogar noch von Gewürzen wie Minze und Raute und von jedem Gartenkraut. Aber ihr kümmert euch nicht um das Recht eurer Mitmenschen und die Liebe zu Gott. Und Jesus sagt die Wahrheit damit. Das ist die Provokation damals gewesen. Und ich fürchte, Jesus kann uns heute auch manchmal unsere religiöse Gesellschaft so provozieren. Wir wissen alles gut, was wir zu tun haben. Aber das Eigentliche ist nicht vorhanden, das Herz. Was ist die Wahrheit? Viele verstehen unter dem Christentum eigentlich nur so eine Religion, wie alle anderen Religionen auch. Dass man also sich einzuüben hat im korrekten Verhalten, in den Überzeugungen und in den Ritualen. Aber das ist totaler Irrtum. Der christliche Glaube besteht nicht aus irgendwelchen Verhaltensweisen, sondern aus einer Beziehung, aus einer sehr intensiven Beziehung, aus der Gemeinschaft zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist wie bei diesem Baum, den wir jetzt sehen. Also wenn man so einen Baum definieren will, dann geht man meistens von den Ästen aus, von der Krone, wie auch immer. Und dann, das ist ja auch so an der Oberfläche, das sieht man ja auch. Und man sagt dann, so muss ein wahrer Baum sein. Aber ich bitte euch, ein wahrer Baum, der kann doch ganz unterschiedliche Äste haben, oder? Und der kann mal mehr oder weniger Äste haben. Ein wahrer Baum definiert sich dadurch, dass sein Stamm eine gute Basis hat, eine gute Grundlage. Und diese Grundlage ist nicht nur oberflächlich auf dem Erdboden, sondern dieser Baum hat tiefe Wurzeln, die er in den Erdboden hineinstreckt. Und er ist verwurzelt. Ein wahrer Glaubensbaum ist verwurzelt in Jesus Christus. Daher beziehen wir unsere Nahrung, daher beziehen wir unsere Möglichkeit, uns zu verändern. Daher beziehen wir überhaupt unser Vertrauen, dass wir überleben und dass wir einmal bei Gott sein werden. Und Jesus hat das den Leuten damals sehr klar gesagt, dass sie eigentlich nur in äußeren Erscheinungsformen denken und leben, aber dass das nicht der Glaube ist, den er haben will. Und als Jesus das gesagt hatte, so provozierend, wurde er auch ausgegrenzt und er wurde verachtet und er wurde beiseite gestellt, sogar seine Heimatstadt wurde er vertrieben. Da war er auch draußen. Und Jesus hielt sich zu den Leuten damals und er hält sich zu den Menschen heute, die verachtet sind, die an sich selbst verzweifeln, die Kummer haben, dass sie den Ansprüchen der Menschen nicht genügen, die den Maßstäben nicht gerecht werden können in irgendeiner Hinsicht. Und die ab und zu versuchen, sich den anderen anzugleichen, die aber merken, ich werde im Grundsatz nicht akzeptiert, vor den Menschen nicht und auch vor Gott nicht. Und Jesus war draußen bei diesen Leuten und hat an sich selbst, an seinem eigenen Leib erfahren, was es heißt, out zu sein, Outsider. Und deshalb ein fünfter Punkt, Treffpunkt umsonst und draußen. Umsonst und draußen. Jesus ist ja eigentlich für uns dafür gestorben, für die Leute, die draußen sind, für die, die total verlassen sind, für die, die wissen, das Establishment, die Leute, die Macht haben, die das Sagen haben, die mögen sie nicht. Und Jesus war sogar verlassen von seinen Jüngern. Bis zu dem Punkt, wo er am Kreuz gesagt hat, ich bin sogar von Gott verlassen, von meinem Vater im Himmel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Es war kein Betriebsunfall. Jesus ist absichtlich in diese Verlassenheit gegangen, um sich mit uns zu identifizieren. Und um unsere Einsamkeit, um unsere Isolierung auf sich zu nehmen, damit wir wieder in eine richtige persönliche, freundschaftliche Beziehung zum Gott, zum Vater im Himmel treten können. Dafür ist er gestorben. Und deshalb ist er eben nicht im religiösen Machtzentrum gestorben, Jerusalem. Man hat ihn ja nach draußen getrieben. Golgatha, diese Kreuzigungsstätte, war außerhalb von Jerusalem. Und Jesus hat damals geblutet. Aber nicht nur, weil man ihm diese Dornenkrone aufs Haupt gedrückt hat, sondern und hat er mit seinem Herzen geblutet für uns. Und Jesus hing da, er war der allerverachtetste, so steht es schon im Alten Testament, weil er unsere Verachtung auf sich genommen hat. Und es steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, dass er draußen außerhalb dieser Gemeinschaft, dieser religiösen Gemeinschaft der Leute gestorben ist, vor diesem Tor, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, diese Trennung von Gott. Dieses Misstrauen, diese gegenseitige Ablehnung, den Neid, diese Maßstäbe, die wir einander dann richten, die Verletzung. Und Jesus ist uns ein Mensch geworden, der draußen ist. Und er starb diesen Tod der Einsamkeit auf dieser Bank, die unendliche geht, weil sie so einsam ist. Dann hat Jesus nicht vorgehabt, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Das wäre ein totaler Irrtum, wenn wir nur einen politischen Jesus oder einen Revolutionär sind. Sondern Jesus hat vorgehabt, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Jedes Herz auf den Kopf zu stellen. Und hier setzt er an. Er will unser Herz heil machen. Da, wo wir an uns selbst verzweifeln, da, wo wir zerbrochen sind, da, wo wir anderen Leuten was nachtragen, da, wo die Gemeinschaft zerstört ist, zu unserer Vergangenheit, dass wir sie nicht wahrhaben wollen, die Gemeinschaft zu Gott, zu anderen Leuten. Das will er heilen. Und hier schenkt er Frieden. Und hier möchte er gerne, dass wir Frieden durch ihn empfangen, weil wir mit dem Schöpfer wieder verbunden sind. Umsonst, es ist alles umsonst. Die Bibel nennt das Gnade. Wir müssen uns nicht mehr am Riemen reißen. Wir müssen nicht mehr perfekt werden. Wir müssen nicht irgendwelche Leistungskataloge abarbeiten. Sondern es ist umsonst geschenkt, weil Jesus uns das anbietet. Aber es ist draußen. Draußen heißt, dass wir nicht religiös werden müssen, sondern dass wir uns einfach von Jesus das schenken lassen dürfen. Und deshalb nun ein letztes. Jesus will unsere Herausforderung sein. Er ist unsere Herausforderung. Provokation heißt eigentlich nichts anderes als herausrufen. Und Jesus möchte uns aus dieser Gesellschaft herausrufen, wo wir uns so wohlfühlen, wo wir alle wissen, was Moral heißt und wo wir alle ein Insiderwissen haben und auch wie wir uns zu verhalten haben in der Gruppe. Er möchte gerne da ansetzen, wo wir draußen sind und uns dort begegnen. Wenn Jesus draußen gestorben ist, geht er zu uns und teilt unser Leben mit sich und unser Schicksal. Da heißt es in Hebräer 13, so ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, wörtlich draußen vor dem Tor, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande mit ihm teilen. Unsere Schande mit ihm teilen, aber auch seine Schande. Einfach auf seine Seite uns stellen. Und wenn wir das machen, dann ist das ein mutiger Schritt, dass wir sagen, Jesus, ich gehe jetzt raus zu dir und ich teile das mit dir. Und ich teile meine Einsamkeit mit dir und auch deine Einsamkeit nehme ich so auf mich. Ich identifiziere mich damit, was du für mich getan hast. und meine Schuld ist jetzt deine und mein Leben soll dir gehören und du durchkreuzt meine Vergangenheit und schenkst mir neues Leben. Wenn wir so zu Jesus hinausgehen, sagen wir gewissermaßen, ich kann nicht aus eigener Kraft mich angleichen an irgendwelche Maßstäben. Ich kann auch nicht aus eigener Kraft Gott genügen, sondern ich nehme das, was Jesus mir ermöglicht hat, in Anspruch für mich. Aus. Provozierend. Weil wir alle, die so religiös zu sein scheinen, in Frage stellen. Draußen aber eben auch umsonst. Wir nehmen es einfach gratis in Anspruch. Was geschieht denn, wenn wir Jesus so sagen, ich möchte gerne, dass du der Herr in meinem Leben bist? Die Verbindung zwischen Gottes Welt und meiner Welt wird wiederhergestellt. Wir leben in einer neuen Beziehung zu dieser übersinnlichen Welt, von der wir umgeben sind, von der Schöpferwelt. Eine Beziehung zu dem Schöpfer, der uns gemacht hat, der uns durch und durch kennt. Da können wir haschen, heil wir, neues Leben empfangen. Und es kommt auch nicht auf irgendeine Gemeinde an, auf die City Church oder wo auch immer, sondern es kommt nur auf Christus an. Es kommt nicht auf die Stellung in unserer Gesellschaft an, sondern wie wir zu Jesus stehen, ob wir unsere Wurzeln in Jesus haben. Und wie ihm können wir unser Leben anvertrauen. Sagen, Herr, hier bin ich, du nimmst mich. Du willst mein Leben verändern, nicht so, wie die anderen es wollen, aber nach den Maßstäben, an denen du Freude hast. Und du schenkst mir versöhnte Beziehungen zu Gott, zu mir, zu anderen. Zu deinem Reich will ich gehören, auch wenn das Reich etwas anders ist als die Vorstellungen in dieser Zeit. Ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr euch von Jesus herausrufen lasst, dass ihr diese Herausforderung annehmt. Die Leute, die damals aus Jerusalem hinausgehen wollten, die mussten diesen Schritt bewusst tun, um zum Kreuz zu gelangen. Wir müssen diesen Schritt auch bewusst tun. Es geschieht nicht automatisch, sondern diesen Schritt zu Jesus, der uns zu sich ruft. Und ich lade einfach dazu ein, dass ihr diesen Schritt auch tut. Gleich beim Lied, wenn ihr die Band hört, könnt ihr das schon tun, dass ihr einfach nach vorne kommt oder auch danach, dass ihr sagt, ja, ich habe bisher immer in falschen Kategorien gedacht und gelebt. Ich habe andere Maßstäbe angesetzt, weil ich dachte, ich müsste mich darin bewähren. Maßstäbe von Dogma und von Lehre und Verhalten, Gruppenverhalten. Aber jetzt will ich neues Leben, Leben durch Jesus Christus empfangen. Und wer das gerne möchte, der kann einfach so kommen. Und dann werden wir miteinander reden und beten. Aber das ist ein bewusster Schritt und ich lade euch im Namen Jesu dazu ein. Das ist nötig. Weil anders kriegen wir das nicht. Das Leben aus Gott. Die Band kommt jetzt nach vorne. Jesus sagt, wie viele mich annehmen, denen gebe ich die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Das kann heute passieren, das kann zu Hause passieren, aber das kann eben auch hier passieren. Jesus, zu dir darf ich kommen, so wie ich bin. Und er nimmt mein Leben und verändert es.